Herzlich willkommen zum GameStar Podcast. Die Aufmerksamen unter euch haben vielleicht mitbekommen, dass ich weder Michael Graf noch Demi noch Maurice bin. Das liegt daran, dass ich, Ann-Kathrin Kuhls, den Podcast jetzt übernommen habe. Der heißt auch jetzt nicht mehr GameStar Podcast, sondern Faultier- und Serienmörder Podcast. Herzlichen Glückwunsch, es gibt jetzt in den nächsten 3 Stunden die besten Facts zu Faultieren und Serienmördern und Serienmörder, die Faultiere sind. Vielen Dank. Nee, Spaß. Also wir haben natürlich immer noch den GameStar Podcast. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, aber dass ich dieses Mal quasi am Moderationsmikro sitze, liegt daran, dass das ein Live-Podcast ist. Falls ihr also bei uns zwischendurch so ein paar Denkpausen habt, liegt es entweder daran, dass jemand was sehr Profundes gesagt hat oder wir das deutsche Internet haben, mit dem wir uns begnügen müssen. Dementsprechend Nachsicht da. Das sind Micha Graf und Geraldine Hohmann. Herzlich willkommen.
Ja, schön da zu sein. Hallo, schön eingeleitet. Vielen Dank.
Ja, um es mit Oblivion-Charme zu sagen, Grüße.
Ja, Grüße. Ja, ich habe auch noch verschwiegen, um was es geht. Wir feiern nämlich heute Geburtstag. Wir feiern ein 10-jähriges Jubiläum und zwar von Skyrim. Aufregend.
Sind das wirklich schon 10 Jahre? Das ist für mich, also ich kann es mir echt kaum vorstellen, weil ich habe Skyrim ja damals getestet für die GameStar und es kommt mir so vor, als wäre es gestern gewesen. Also jetzt fühle ich mich alt, auch wieder ein bisschen. Das ist echt verrückt.
Ich hingegen fühle mich unangebracht jung, weil ich weiß, dass vor 10 Jahren, als Skyrim rauskam, ich noch zur Schule gegangen bin. Und an jenem geschichtsträchtigen Freitag, der 11. November 2011, habe ich die Mathestunde geschwänzt, um ins Einkaufszentrum zu fahren und mir meine vorbestellte Kopie von Skyrim abzuholen.
Nein, Mathe geschwänzt, echt?
Mhm.
Und ja, und dann hast du es dir wahrscheinlich zu teuer verkaufen lassen, weil du da in Mathe gefehlt hast oder so. Aber es ist wert.
Ich meine, es war ein T-Shirt dabei, also das habe ich auch heute noch. Dieses T-Shirt wird jetzt auch 10 Jahre alt, erschreckend.
Ich finde das aber auch völlig legitim, weil ich meine, Geraldine, du bist jetzt Spielejournalistin, ja, was bringt dir der Mathe, aber was bringt dir Skyrim?
Ja, jetzt kann ich nämlich diese Geschichte erzählen, das war es wert damals.
Ja. Finde ich auch gut, weil du hast dafür gesorgt, dass ich mich ultimativ alt fühle, denn ich konnte Mathe nicht mehr schwänzen. Ich hatte Mathe nämlich schon lange nicht mehr zu diesem Zeitpunkt. Genau, wir wollen über Skyrim reden und zwar unter anderem natürlich darüber, wie alt wir sind, aber auch was Skyrim in diesen 10 Jahren geschafft hat, denn Skyrim hat ja was mitgebracht, was vorher noch gar nicht so präsent war, zumindest nicht in der Art und Weise, denn diese Open World zum Beispiel, die Skyrim mitgebracht hat und die ganzen vielen Kleinigkeiten, die sich da finden, die machen das Spiel einfach besonders und dementsprechend möchten wir gerne heute drüber sprechen, was daran so besonders war und natürlich auch von unseren Zuschauern im Chat hören, was für sie ganz besonders war. Ja, wer von euch möchte denn anfangen, abgesehen von frechem Schulschwänzen mit seinen besten Skyrim-Stories?
Also ich kann mit meinen schlimmsten Skyrim-Stories anfangen. Das war nämlich der Test, weil wir, das Gute war, wir haben damals eine Version bekommen, die wir testen konnten von Bethesda, 2 Wochen vor Release, weil also das war auch wichtig, weil es ist ja nicht gerade klein, Skyrim. Das eine Doofe war, es war die Version für die Xbox 360, weil sie haben keine PC-Version gehabt vor Release. Bis heute teilweise noch so. Dann, okay, muss ich es auf der Xbox 360 spielen. Es gibt Schlimmeres. Hatte dann den Nachteil, dass als die PC-Version dann kam zum Release, der Inventarschock erstmal kam. So, Moment, das sind dieselben Menüs auf dem PC mit Maus und Tastatur. Okay. Aber das eigentliche Problem war, diese 2 Wochen haben auch selbst die haben nicht ausgereicht, um dieses Spiel komplett erleben zu können. Und ich bin wirklich durch dieses Himmelsrand gerannt damals, wie ein Irrer, um möglichst alles zu sehen, jede Ecke mir angeguckt. Und trotzdem habe ich dann damals mit dem Henry Ernst, der es für die GamePro getestet hat, leider schon verstorben ist, viel zu früh, und habe mich mit ihm ausgetauscht und gesagt, was hast du da erlebt, was hast du da gefunden, was hast du da gesehen? Und er hat mir Sachen erzählt, von denen ich dann, bei denen ich nicht mal wusste, wo es sein soll. Du warst wo und hast, in welcher Ruine, der Dwemer, und du hast mit wem wo gesprochen und wer hat dir irgendwie einen Gegenstand in die Hand gedrückt? Und das war total verrückt. Und mein großes Glück damals war, man darf es gar nicht sagen, weil es eigentlich gegen die Tester-Ehre ist, aber ich mache es jetzt einfach, weil es ist ja auch ein Offenbarungseid, den ich jetzt leiste, ist, zum Glück hatte ich das Lösungsbuch, dieses unglaublich diese dicken Wälzer mit irgendwie 500 Seiten, wo jede Quest nochmal detailliert beschrieben ist. Und aus dem ich dann für den Testartikel in der GameStar auch so kleine Kuriositäten rausgesucht habe, wie das dich irgendwie, dass Kinder mit dir Verstecken spielen wollen irgendwo in Skyrim und dass, also du an irgendwie einer heißen Quelle ein Liebespaar entdecken kannst, was da irgendwie badet und so. Lauter so kleine Details, die man eigentlich so, wie ich durch das Spiel gerannt bin, völlig übersieht, die es aber gerade zu dem Besonderen machen und diese Open World so besonders machen, wie sie letztendlich auch war.
Na, zumal Skyrim ja auch sehr viel mehr ist als das Spiel, für das es mal vorgesehen war. Also allein die Tatsache, dass wir 10 Jahre später immer noch über so ein gurkiges Rollenspiel reden, zeigt ja, dass es so viel mehr war als das, was es mal geplant war. Wenn es einfach nur das Spiel gewesen wäre, so cool, dann wäre es halt ein cooles Rollenspiel gewesen, was vor 10 Jahren rauskam und was vielleicht noch seine Fans hat. Aber es wird ja noch so aktiv gespielt. Und ich meine, sämtliche Versionen, die jetzt rauskamen, werden auch noch aktiv gekauft und runtergeladen. Das heißt, da steckt ja noch so viel mehr drin, was wir heute aufdröseln müssen.
Ja, ja, definitiv.
Hättest du das damals dem Spiel zugetraut?
Nee. Das, für mich war das nicht abzusehen, weil was wir natürlich mitbekommen haben, ist schon der Hype, den es vor Release gab. Auch und insbesondere, nachdem dieser Realfilm-Trailer damals rausgekommen ist, wo dieser Drachenblut-Mensch da gegen einen Drachen kämpft in halt Realfilm, deswegen heißt es so. Und der halt enorm durchs Internet ging damals, der eigentlich relativ wenig mit dem Spiel an sich zu tun hat und mit dem, was es eigentlich zu so einem besonderen Spiel macht, halt seine Welt und sowas, aber der einfach dann schon so enorm hochgehypt wurde. Und was mich hat es damals sehr überrascht, mich ganz persönlich, weil als ich die ersten Bilder von Skyrim gesehen habe, dachte ich so, oh, okay, Berge, Holzhütten und Wikinger. Meh. Ja, also so, ich brauche keine Berge, gibt's hier in Bayern auch überall, Wälder ohnehin, ne? Also, und dieses Schneeszenario, wo im Schnee sowieso alles gleich aussieht, Wikinger war ich noch nie ein Fan von. Also ich fand das so unansprechend, dieses ganze Setting. Ich fand Oblivion auch damals viel schöner, halt mit diesen lauschigen grünen Hügeln und Wäldern da in Cyrodiil. Und ich habe dem überhaupt nichts zugetraut. Ich habe das auch am Anfang. Dann haben sie noch irgendwie Drachen angekündigt. So, ja, Drachen, ja, weil es noch keine Rollenspiele mit Drachen gibt. Ne? Das ist ja wohl das Originellste, auf das man kommen kann. Und habe das dann auch gar nicht irgendwie groß am Anfang zumindest halt so hoch eingeschätzt. Bis ich dann irgendwann mal, und ich glaube, ich weiß nicht, ob es auf einer E3 war oder auf einer Gamescom damals in Köln, das selber mir anschauen konnte, wo es, glaube ich, sogar der Todd Howard präsentiert hat, einfach nur den ersten Kampf gegen den Drachen, den man da schlägt. Und da dachte ich mir dann schon so, könnte gut sein, ja, sieht ganz cool aus, der Kampf war halt ganz cool, sah spannend aus. Und und dann hat sich's halt so durch diesen Trailer und alles, was danach kam, noch so ein bisschen hochgeschaukelt. Bis dahin, dass wir dann bei der GameStar auch gesagt haben, wir haben es ja getestet, zum Release und das Heft, man muss ja immer überlegen, ne, die Hefte werden ja einige Wochen schon bevor sie am Kiosk liegen gedruckt, nicht einige Wochen, aber zumindest einen gewissen Zeitraum bevor sie am Kiosk liegen schon gedruckt. Das heißt, das letzte Heft war da gerade gedruckt worden, als der Test fertig wurde und wir hatten eine ganze Weile zu warten bis zum nächsten Drucktermin. Und normalerweise sagt man dann bei den Heften, naja, wir können doch nicht so ein altes Thema wie Skyrim nochmal auf ein Heftcover nehmen. Und da haben wir schon gemerkt, Skyrim geht irgendwie so durch die Decke und irgendwie redet die ganze Welt über Skyrim. Wir müssen Skyrim jetzt auch auf das nächste Heftcover nehmen. Und das war dann die nacht- und nebeligste Aktion, die wir und insbesondere Martin Deppe, unser Sonderheftverantwortlicher, jemals gemacht haben. Wir müssen ein Sonderheft dazu machen. Und ich weiß noch, wie damals auch unser Praktikant, der Sebastian, da saß und Orte im Spiel abgegrast hat auf der Karte, einen nach dem anderen, für so ein Poster, was wir beigelegt haben, dann dem unserem normalen Heft und dem Sonderheft, einfach mit einer Karte der Spielwelt, wo eine Schauplätze verzeichnet ist. Und das macht einfach so. Also da haben wir dann schon gemerkt, okay, das ist ein Spiel, wo es sich vielleicht lohnen würde, halt intensiver einzusteigen und ein bisschen mehr drüber zu machen.
Und 10 Jahre später haben wir immer noch Skyrim-Sonderhefte und Skyrim auch immer noch auf unseren Heftcovern. Das ist ja regelmäßig.
Ja.
Ja. Also Geraldine, siehst du, du hast auch eigentlich gar nichts verpasst, weil du fängst jetzt einfach nochmal an und wir können jetzt wieder über Skyrim sprechen. Und es ist also gar nicht schlimm, dass du quasi zu dem Zeitpunkt noch nicht schreibend warst. War ich ja auch nicht. Machen wir jetzt einfach, ja. Und 100%ig in 20 Jahren auch wieder. Ja, genau. Nee, ist aber auch schön. Also ich hab damals auch, ich war in der Uni und ich habe meinem Vater gesagt, dass er unbedingt Skyrim spielen soll. Mein Papa ist auch Spieler, eher so der Diablo-Typ. Und er hat sich das dann auch losgegangen in den Mediamarkt und kam wieder und hat sich Skylanders gekauft. Und meinte so, ja, nee, ich habe mir jetzt hier das Spiel gekauft. Ich hab noch im Kopf gehabt, irgendwas mit Sky. Ich spiele das auch schön. Dann hat er angefangen, Skylanders zu spielen. 7 Millionen Skylander gesammelt, war total happy. Und ich so, Vater, das ist nicht das, was ich meinte. Und dann, hat er dann irgendwie ein Jahr später oder so, hat er sich dann Skyrim gekauft und war natürlich voll happy, weil Vater ist ein Rollenspieler, der liebt sowas. Hat das dann hoch und runter gespielt auch. Und das Beste ist, als er jetzt ein paar Jahre später seine jetzt Frau kennengelernt hat, die hatte gar nichts mit Spielen zu tun. Aber der hat er dann Skyrim gezeigt. Und die fand das so toll, dass sie angefangen hat zu spielen. Und jetzt haben die beiden jeder eine PS4 Pro, eine im Wohnzimmer, eine in Vaters Gamingzimmer mit einem Beamer an der Wand und die spielen immer noch Skyrim.
Das ist ja super. Ja, aber so, genau so lief es bestimmt in ganz vielen Familien. Und zumal ja Skyrim auch für alles erschienen ist, was Spiele abspielen kann, bis hin zu einem Witz, den sie damals auf der E3 gemacht haben über die Alexa-Version. Mit Sprachsteuerung, die es ja Gott sei Dank nicht gibt. Aber sonst, du kannst ja auch Skyrim heute noch auf allem spielen und kaufen und auch noch recht teuer kaufen, muss man dazu sagen. Also es ist auch einigermaßen preisstabil geblieben, von ein paar Sales mal abgesehen. Im Vergleich zu anderen Spielen aus der Zeit, die 10 Jahre alt sind, ist es auch immer noch ganz schön. Hab ich was da teilweise, das kostet die Anniversary Edition jetzt auch wieder um die 50 Euro, wenn man sie einzeln kauft. Also da zeigt sich ja auch, da kann sich das leisten. Wahnsinn. Ja. Ich habe gerade schon im Chat gelesen. Ja, ich habe gerade schon im Chat gelesen. Änderer größer Skyrim, ändere meine Meinung, change my mind. Ich würde dem sogar stattgeben, weil Änderer ist eine fantastische Total Conversion für Skyrim, die erzählerisch noch, also was heißt noch besser, Skyrim, Butter bei die Fische, erzählerisch von der Story her ist Skyrim einfach nicht gut. Also nenn mir einen Skyrim-Charakter, der dir im Gedächtnis geblieben ist. Okay, der dritte Graubart von links. Ich kann dir 5 nennen. Vielleicht. Echt?
Ja.
Nenne.
Okay, pass auf. Ich mag den, der immer lügt. Ich bin schlecht mit Namen. Jetzt kommt's. Jetzt geht's ab, ne? Ich mag
Mike, der Lügner. Lügt.
Genau, den finde ich ganz wundervoll. Ich liebe den Typen in der Schwarzdorn-Brauerei, an dem man wunderbar das Reden und Feilschen trainieren kann. Der dich immer anflaumt, wenn du mit dem sprichst. Ich liebe die Jägerin von der Wolfsquest, die finde ich toll. Die ist so cool und badass. Und ich immer so, boah, ich will auch so cool sein wie du. Und dann werde ich einfach nur ein Hund mit langen Zähnen. Das ist ein bisschen traurig. finde ich den Jarl vom allerersten, finde ich lustig, weil der einfach so mega gelangweilt aussieht von seinem Leben. Das hat mich immer sehr erheitert. Und natürlich auch den Widerstandsführer, der da oben rumhängt, den finde ich auch toll, weil die einfach so radikal sind, die ich immer so, okay, du bist ein bisschen fremdenfeindlich, das können wir vielleicht noch ein bisschen schauen, ob du das wirklich so machen möchtest, aber ich mag deine Grundeinstellung und gucken, was wir jetzt machen mit den Kaiserlichen. Also es gibt ein paar Figuren, ich fand die alle cool, aber ich weiß, was ihr meint. Bei mir kommt aber auch dazu, ich bin ein Kretin, denn ich habe Skyrim auf der PS3, PS4, PS4 Pro und der PS5 gespielt, aber nie auf dem PC und dementsprechend auch nie die Total Conversion Mod. Enderal.
Ja, verpasst du was, aber es ist nie zu spät, es nachzuholen. Enderal ist ja inzwischen auch Standalone. Und eigentlich die Grundqualität von Enderal oder von Nerim, was es vorher schon gab für Oblivion vom selben Team, von dem Shure AI, heißt es Modding-Team oder hieß es Modding-Team, ist einfach diese melancholische Grundstimmung. Also du weißt irgendwie, dass das Weltenende nähert sich und musst dann herausfinden, warum, und triffst da auch Leute, die dann dir ans Herz wachsen und dich begleiten auf dieser Quest. Also das haben die ganz, ganz super gemacht. Was ich in Enderal aber im Vergleich zu Skyrim nicht so gut finde, ist die Welt an sich. Weil die ist in Skyrim so viel dynamischer, so viel detaillierter, da kann so viel mehr auch Zufälliges passieren, wenn halt der Drache neben dir aufs Dach klatscht und irgendwie eine Wache abfackelt. Das gibt's in Enderal halt so in der Form nicht. Und auch die Welt an sich hat mir in Enderal weniger Spaß gemacht zu erkunden, weil es einfach auch nicht so viel zu finden gibt. Und ein paar Sachen sind auch nicht ganz fertig geworden. Leider, weil es da halt im Modding-Team dann Abgänge gab oder aus anderen Gründen, dass dann Quests irgendwie sehr abrupt enden in Enderal. Deswegen heißt es auch so. Nein, Spaß. Also, aber trotzdem fantastisch. Also, Enderal ist ein überragendes Musterbeispiel für die Modbarkeit auch von Skyrim natürlich. Ich meine, es gibt über 60.000 Skyrim-Mods auf Nexus-Mods und über 28.000 im Steam-Workshop. Also gerade diese ganze Modding-Szene und alles, was da gemacht wurde, von solchen Leuchtturmprojekten wie Enderal bis zu, ich sag mal, schlüpfrigeren Geschichten, die man da auch runterladen kann, das spricht ja auch so für diesen langfristigen Erfolg von Skyrim noch mit.
Aber ich kenne die Entwickler, die sind richtig nett. Die Show-AI-Leute sind cool.
Wenn man die Zahlen so hört, dann wirken die 500 Mods, die jetzt in der Anniversary Edition drin sind, erschreckend wenig. Also wenn es allein auf Nexus irgendwie 60.000 Skyrim-Mods gibt und noch die ganzen Total Conversions, dann ist das fast schon lächerlich zu sagen, hey, wir haben 500 Mods in der Anniversary Edition drin.
Ja. Hast du nicht neulich für GameStar auch eine News geschrieben über Skyrim mit 1200 Mods oder nur Grafikmods, wie es dann ausschaut in so einem Video?
Exakt, Wahnsinn. Das ist die Elysium Modliste, die ist relativ bekannt in der Szene. Und zwar ist das von dem Grafikmodder Digital Dreams, mit dem hatten wir ja auch auf GameStar mal ein Interview, weil der auch deutschsprachig ist. Und er macht immer so ganz absurde Modding-Experimente für ältere Spiele oder auch für aktuelle Spiele. Und er hat halt die Elysium Modliste für Skyrim mal ausprobiert. Und das sind halt über 1000 Grafikmods, die irgendwie das Wetter verändern, die Texturen verändern, das Licht verändern, alles komplett umkrempeln. Und da brauchst du natürlich wahnsinnige Hardware für, aber es sieht aus wie ein anderes Spiel. Also wer da irgendwie mal Lust hat, sich reinzufuchsen, das ist ein komplett neues Erlebnis.
Ja, es hört nicht auf und es bleibt immer da. Irgendjemand hält es dann noch moderner und dann kannst du es quasi spielen wie ein Spiel, was dieses Jahr rausgekommen ist. Es hat aber auch einen guten Grundstock, sage ich jetzt einfach mal so. Du hattest es eben schon angesprochen, Micha, die Open World von Skyrim mit der Dynamik der Welt und was da eigentlich alles random passiert, wenn du einfach nur geradeaus läufst. Ah, übrigens noch eine coole Figur, der die Schwarze Hand-Quest startet mit seiner Mutter, der mit seiner Mutter unterwegs ist. Und du denkst dir so, du solltest eigentlich im Gefängnis sein, aber ich mag dich. Genau, aber das macht ja auch Skyrim aus, ne?
Ich bin viel schockierter, dass Lydia noch nicht in deiner Liste vorkam, AK.
Lydia streitet sich immer mit meinem Pferd.
Wie darf ich mir das vorstellen?
Wenn du Pech hast und Lydia greift aus Versehen, also ich hatte mal Schattenmähne und Lydia greift aus Versehen Schattenmähne an, dann fangen die an, gegeneinander zu kämpfen, bis einer stirbt.
Das ist ja genial.
Aber ich
das
mag
sind
Lydia
genau
sehr gern.
Die Geschichten. Das ist super. Das sind Geschichten, wie sie nur ein Skyrim oder vielleicht noch GTA oder so schreiben kann. Aber das ist diese Dynamik, die halt in dieser Welt auch steckt und dieser Quatsch, der da passieren kann. Bis halt hin zu den berühmten Riesen, die man in den Himmel prügelt, weil sie halt irgendwie so hochflitzen, wie so ein Space Shuttle. Also, ich meine, das ist natürlich ein Bug, aber selbst das muss man mal schaffen. Ne? Bethesda, hier ist die goldene Medaille für, ihr habt selbst Bugs in etwas verwandelt, was Memes hervorbringt und cool gefunden wird. Nicht alle vielleicht, aber zumindest ein paar. Da muss er erstmal hinkommen.
Das stimmt. Aber ich meine, auch die Welt an sich, ich meine, du hast jetzt gesagt, gut, am Anfang warst du ja so semi-beeindruckt von der Welt an sich, mit dem Schnee und den Tannen und so. Aber es ist ja generell eine Welt, die ein bisschen nach oben guckt. Also alles wirkt sehr weit und schön. Ich persönlich zum Beispiel, ich bin großer Fan von der Welt. Wenn ich in Skyrim unterwegs bin, ist es immer ein bisschen wie Urlaub machen. Ich komme aus NRW, ich habe keine Berge oder dichten Nadelwälder. Ja, bei uns ist alles platt. Aber Skyrim mit seinen diesen Bergen und den Tannen voller Schnee, das ist doch schön.
Ja, Ja, und es lenkt ja auch deinen Blick immer wieder nach oben. So die Tannen, die Pfeile in den Himmel, die Berge, die spitz zulaufenden. Und immer guckst du hoch und siehst was. Da hinten der Tempel, da drüben irgendwie ein Dorf, da hinten die heißen Seen mit dem Liebespärchen drin. Oder da vorne ist es ein Drache, der irgendwie dort kreist über der Ebene. Also du wirst einfach schon von der Welt selber mit Neugier angefüttert, dann einfach da rauszugehen. Und ich habe das heute auch auf GameStar gelesen, in den Kommentaren, wo jemand schrieb, und das ist nicht verkehrt, naja, es ist ja auch easy, wenn der Kompass halt immer 5 Höhlen zeigt, die um dich rum liegen. Stimmt, aber der Kompass war für mich nie das Ausschlaggebende. Also ich bin nie in Skyrim, ne, oben dieser Kompassleiste gefolgt mit den kleinen Icons für irgendwie, hey, da drüben ist ein Sägewerk, guck doch mal da, oder da hinten, da vorne ist eine Höhle oder so, sondern immer dem Blick. Also immer dem, was ich irgendwie beim durch diese Welt laufen. Ich habe auch von Anfang an gerne das Interface ausgemacht in Skyrim. Einfach bei diesem freien Roaming sozusagen gesehen habe. Und dieses, Henry hat damals, das fand ich so wundervoll, diese Formulierung geschrieben, Skyrim bezeugt die Unmöglichkeit, geradeaus zu gehen. Du kannst nie in diesen deinem Ziel einfach, oder du kannst es schon, aber es fällt dir sehr schwer, weil dann ist da drüben wieder was, dann siehst du da jemanden und dann gibt es ja noch diese NPC-Zufallsereignisse, wo halt dann jemand angerannt kommt und drückt dir irgendwie einen Gegenstand in die Hand und dann kommt ein zweiter NPC und sagt, ey, was hast du da in der Hand? Das wurde mir gerade geklaut. Und dann kannst du halt entscheiden, gebe ich es wieder her oder nicht? Und solche Sachen wie, dass die Spielwelt auch auf das reagiert, was du tust, was ja enorm wichtig ist für Spiele, damit du einfach diese Selbstwirksamkeit fühlst, ne, in dieser Welt einen Eindruck zu hinterlassen. Wie? Und auch das musste ich aus dem Lösungsbuch erlesen damals beim Test, weil ich es natürlich so einfach nicht erkannt hätte. Wenn du einen wertvollen Gegenstand fallen lässt in Skyrim, kann es sein, dass sich zwei NPCs darum streiten, wer ihn haben darf. Ich denke, das musst du halt erstmal da reinprogrammieren, ja. Also wie super ist das?
Die Entwickler sind selber teilweise überrascht immer noch davon, was da für Geschichten passieren. Weil ich hatte jetzt diese Woche anlässlich zum Jubiläum ein Interview mit dem Lead Producer und dem Sound Designer, die unter anderem an Skyrim gearbeitet haben, aber auch schon an Fallout und anderen Elder Scrolls Teilen. Und es war ein unfassbar spannendes Interview, weil die so lustige Geschichten aus der Entwicklung auch erzählt haben und auch, wie überrascht sie teilweise selber von Dingen waren, die dann später aufgekommen sind oder so zufälligen Kombinationen, die einfach komplett ein Eigenleben entwickelt haben, was sie selber nie hätten vorhersehen können. Oder auch, als sie das erste Mal irgendwie testweise einen Drachen auf ein Dorf gehetzt haben, um mal zu gucken, ob das läuft, meinten, sie haben wohl sämtliche Hühner im Dorf angefangen, diesen Drachen anzugreifen, um das Dorf zu verteidigen. Und das war wohl ein Anblick für die Götter. Ich hätte es zu gerne gesehen. Und das sind genau die Dinge, die ich an Skyrim so schätze, weil für mich ist Skyrim fast schon noch ein Spiel hinter dem Spiel. Es ist vordergründig, ist es schon eine richtig tolle Rollenspiel-Sandbox. Und dann passieren noch diese ganzen Geschichten, die es auch nach 10 Jahren noch am Leben halten. Also völlig kuriose Bugs, völlig kuriose Zufallsbegegnungen, die so niemals geplant waren. Emergent Storytelling vom Feinsten. Das sind alles Dinge, ohne die Skyrim, glaube ich, nicht überlebt hätte. Ohne diese ganzen Memes, diese YouTube-Kanäle, die versuchen, Skyrim auf unterhaltsame Art kaputt zu spielen. So irgendwie alle Gegner aus der Welt in der Arena gegeneinander antreten lassen. Einfach, weil man es kann. Das sind alles diese Sachen, die Skyrim halt so außergewöhnlich und einzigartig machen.
Ja, ganz genau. Und das, obwohl es an sich ja kein komplexes Spiel ist. Also weder von der Charaktermechanik noch vom Itemsystem noch, also wenn du das vergleichst mit irgendeinem Dungeons and Dragons oder mit sowas wie Pathfinder oder also mit so richtigen Rollenspielen, dann steckt in Skyrim ja kein Tiefgang rein systemisch oder mechanisch gesehen, aber die Komplexität entsteht halt aus interagierenden Systemen, die genau zu dieser Dynamik und zu diesem Chaos führen können, das du gerade genannt hast. Also das ist nichts, was man so jetzt direkt von Anfang an sehen kann oder sowas, wenn man dieses Spiel vor sich hat oder nur das Setting irgendwie sich anguckt oder sowas. Aber das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig dafür, wie sich so eine Open World anfühlt. Und man sieht halt den Unterschied auch immer bei Open Worlds, die das nicht haben. Also wenn du dir ein Witcher 3 anguckst, das, wie ich mir ziemlich sicher bin und sie mir damals auch im Interview gesagt haben, nur deshalb eine Open World hat, weil Skyrim Open Worlds im Fantasy-Bereich so beliebt gemacht hat im Gaming. Wenn du dir aber dann diese Welt anguckst, die ist einfach nicht so reaktiv und so dynamisch und so chaotisch wie die von Skyrim, sondern sie ist super schön und es macht großen Spaß, sich dadurch zu bewegen und eben nicht die Schnellreise zu benutzen, sondern irgendwie auf Plötze sich zu setzen und halt einfach in den Sonnenuntergang zu reiten oder sowas. Aber da passiert halt kein Quatsch. Ne? Da kämpfen Lydia und das Pferd dann nicht gegeneinander. Und das hebt Skyrim halt nochmal auf so eine eigene Stufe. Ich liebe diese Lydia und das Pferd-Geschichte, die muss ich weiter erzählen. Das ist einfach zu gut.
Das ist immer passiert. Immer! Ich bin immer Team Lydi. Ich habe die nur dabei. Ich tausche die auch gegen niemanden aus. Ich finde die einfach am allerbesten. Aber ich mag auch Schattenmähne und das war manchmal richtig stressig.
Ich kann auch nicht mehr zählen, wie oft ich Lydia oder meine Pferde wiederbeleben musste per Cheat, weil die eigentlich bei jedem Kampf gestorben sind. Irgendwann habe ich mir angewöhnt, sobald ich das Gefühl hatte, da könnte ein Kampf stattfinden, habe ich Lydia gesagt, warte einfach kurz hier, ich hole dich in circa 60 Minuten wieder ab. Und dann habe ich den Kampf alleine gemacht und bin wieder zurück und habe sie geholt. Ich habe sie oft verloren. Manchmal wusste ich dann wirklich nicht mehr, wo ich sie in der Welt habe stehen lassen. Und es gibt ja keine Möglichkeit, wenn du ihr einmal sagst, warte hier, dann wartet sie da bis zum Ende der Welt. Es gibt ja keine Option mehr, sie zu dir zurückzuholen. Das heißt, wenn du vergessen hast, wo sie steht, dann ist sie leider auch verloren. Und dann muss man auch weiterziehen.
Die Nordsee schaffen ja, sehr geduldiges Volk.
Ja, das stimmt. Ich muss ja gestehen, ich hatte in Skyrim auch weder im Test... Doch, im Test, glaube ich, mal zum Ausprobieren, irgendwie Juris die Schwertmagd oder Maid oder sowas. Magd, Quatsch. Aber ich hatte nie in Skyrim Begleiter dabei und ich hatte nie ein Pferd. Weil ich beides lehne ich ab. Einfach weil, widersprecht mir da bitte gerne, aber weil ich an diesen Bethesda-Spielen insbesondere das Gefühl der Einsamkeit mag. Also auch in Fallout oder so, ich laufe gerne alleine durch solche, durch die Natur und durch Welten. Im echten Leben gar nicht so, aber im Spiel absolut. Und ich laufe auch immer gerne zu Fuß, weil auf dem Pferd, weiß ich nicht, da sieht's auch immer komisch aus. Da hast du diesen Pferdekopf vor dir, der so rauf und runter wackelt, irgendwie so in deinem Sichtfeld. Und dann laufe ich lieber zu Fuß dagegen rum und kletter halt auch mal so eine Felswand hoch oder sowas, wenn es mir danach ist, ohne drauf achten zu müssen, wo ich mein Pferd abstelle. Das ist ja dann wird ja eh von einem Drachen.
Heißt, du gehst Berge hoch wie ein normaler Mensch?
Ja, wie ein Mensch. Ja.
Das ist einfach aber so auch spannend, weil du das gerade sagst mit dem Pferdekopf. Hast du Skyrim nur in der First Person gespielt?
Oh ja. Ja, also das ist, da ging okay. Ja auch so ein bisschen du nicht?
Nee, ich habe Skyrim fast nie in der First Person gespielt. Bei den Kämpfen, klar, manchmal, weil das sich besser spielt. Aber aus irgendeinem Grund habe ich das viel, viel lieber irgendwie in der Overshoulder beziehungsweise in der Third Person gespielt.
Das ist ja verrückt.
Abgründe tun
das
sich
ist,
ja auch.
Das ist, da bin ich total, total anders, weil ich für mich funktionieren diese Spiele nur in der Ego-Perspektive. Deswegen bin ich auch so froh, dass CD Projekt nach Witcher in die Ego-Perspektive gewechselt ist mit Cyberpunk. Auch da kann man geteilter Meinung sein und es gab ja auch sehr viele Diskussionen darüber. Aber ich finde, gerade wenn du in der Ich-Perspektive unterwegs bist, ist es so viel immersiver, als wenn ich mich da von hinten sehe. Und warum? Wegen Sprunganimation. Weil Sprung, ich kenne kein einziges Third-Person-Rollenspiel. Kein einziges Third-Person-Rollenspiel. Es gibt also so, ich weiß nicht, die Uncharted-Spiele und so oder Last of Us, da sind natürlich die Sprunganimationen herausragend. Aber in Elder Scrolls, in Gothic, Dragon Age, kommt man überhaupt springen? Weiß ich nicht mehr. Auch in den Witchers, springen sieht immer blöd aus. Und da bin ich eigen, das bricht für mich irgendwie diese Immersion in dieser Spielwelt. Sprunganimation. Da müssen wir mal einen eigenen Podcast drüber machen. Sprunganimation in Spielen.
Der springende Punkt könnt ihr ihn nennen. Also ich persönlich bin eine Mischung aus euch beiden. Also ich spiele in der First-Person-Sicht, wenn ich unterwegs bin. Ich liebe es, mit dem Pferd unterwegs zu sein, weil ich auch in meinem echten Leben zu dem Zeitpunkt ein Pferd hatte. Das hieß nicht Schattenmähne, sondern Nudel. Aber es war mindestens genauso cool. Und ja, ich habe mir den Namen selbst ausgedacht, weil sie war irgendwie, ich kann das nicht erklären, aber die war irgendwie nudelig, ist das so ein Ding. Naja, auf jeden Fall, das Wichtige daran, ja. Das Wichtige daran war, ich habe tatsächlich, wenn ich unterwegs war, mochte ich auch am allerliebsten die Ego-Perspektive, weil ich auch ein Feuerball-Bogenmensch bin, aber ich bin auch Feuerball-Schwertmensch und Schwertkämpfe wiederum sind scheiße in der Ego-Perspektive, weil dann dauernd in Skyrim auf einmal, gerade wenn ich gegen Wölfe kämpfe, so von links aus meinem Sichtfeld so, pff, übrigens, ich bin der Wolf, hallo, ich bin jetzt hier, du hast mich die ganze Zeit nicht gesehen, weil deine Haare anscheinend davor waren. Das macht mich jedes Mal fertig, deswegen gehe ich zum Kämpfen mit dem Schwert only oder anderen Hieb- und Stichwaffen, gehe ich in die Third Person, ansonsten mache ich alles in der First Person, aber pro Pferd, also bin ich genau nichts von euch. Verrückt.
Ja, wobei die Schwertkämpfe, finde ich, funktionieren nie in Skyrim als Alpha-Form. Es ist eh super schwer, Schwertkämpfe oder Nahkampf in der Ego-Perspektive oder überhaupt in einem Spiel. Also es gibt ein paar Spiele, die es okay gemacht haben. Kingdom Come hat es gut hingekriegt oder damals Dark Messiah auch oder sowas, aber Nahkampf in einem Elder Scrolls, mal gucken, wie es in Elder Scrolls 6 dann ist, vielleicht gibt es jetzt jemanden im Team, der sich irgendwie besser auskennt mit Trefferfeedback oder sowas, aber das war immer clunky. Aber es ist im Endeffekt egal. Und was ich natürlich immer war, ist Doppelflammen, so Flammenstoß, Flammenstrahl, Zauberer. Ja, das ist zwar sofort dein Mana weg, also kannst du immer, man fühlt sich so absolut overpowered mit diesem Doppelflammenstoß, aber halt nur 2 Sekunden lang. Dann musst du wieder einen Mana-Trank irgendwie reinziehen oder so, den man natürlich nicht mehr hat. Aber ich mag es einfach. Oder in der einen Hand Flamme und in der anderen Heilung. Auch das ist ja schön, einfach dieses freie Charaktersystem von Skyrim. Du kannst ja sein, was du willst. Du kannst irgendwie ein schlösserknackender Heilmagier sein. Funktioniert. Oder bogenschießender Schleichgnom. Keine Ahnung. Es erlaubt dir halt einfach diese ganzen Kombinationen, plus du kannst ja dann noch die unterschiedlichen Zauber kombinieren, rechte Hand, linke Hand oder ein Zauber in einer Hand und eine Nahkampfwaffe in der anderen. Es macht einfach Spaß, das einfach da einfach mit rumzuspielen. Und das ist, finde ich, für mich das Credo für ganz Skyrim. Ich spiele mit dem Ding einfach rum. Ich laufe irgendwo hin, schau, was passiert. Ich stelle mich in eine Stadt und schmeiße einen Gegenstand auf den Boden oder greife eine Stadtwache an und schau, was passiert. Ich gucke irgendwie, ob irgendwo ein Drache rumkreist und versuche ihn in ein Dorf zu locken und schau, was passiert. Ich gucke, was die Hühner machen, wenn sie das Dorf gegen den Drachen verteidigen. Da war eine ganz wichtige Frage im Chat, Geraldine. Haben die Hühner den Drachen besiegt?
Nein, ich habe auch gefragt, das war meine erste Frage. Und ich habe so geroutet für die Hühner. Aber leider hatten sie keine Chance, meinte der Entwickler. Und ich habe auch mal gefragt, ob das irgendwo noch als Video existiert. Und er meinte, vielleicht irgendwo auf einem Bug-Server, den keiner mehr nutzt. Und ich meinte, das klingt nach absolutem Videogold. Also ich würde viel Geld für dieses Video bezahlen.
Oh mein Gott, wir müssen diesen Bug-Server finden.
Ja.
Kann hier jemand hacken im Chat?
Aber ja, wenn wir jetzt schon unsere Kampfbuilds scheren, ich kämpfe immer nur mit den 2 größten Nahkampfwaffen, die ich in einer Hand tragen kann, was erstaunlich große Waffen sind mitunter. Ich nehme mir einfach immer die größte Streitaxt, die es irgendwo gibt, die noch als Einhänder gilt, und dann lasse ich beide brennen und dann ziehe ich mit 2 brennenden Streitäxten durch die Welt und schreie ab und zu noch meine Drachenschreie und so. Aber ich bin nie so ein großer Zauberfan gewesen. Ich habe extra mal einen Spielstand gemacht, wo ich nur die Magierakademie spielen wollte und extra als Magier spielen wollte und das alles bis zum geht nicht mehr gelevelt habe. Und das war auch okay, aber das habe ich nur so fürs Komplettieren einfach gemacht. Ich hatte immer mehr Spaß am Nahkampf.
Ja, Nahkampf war nie meins. Ich bleib immer auf Abstand. Und natürlich, was ja in allen Elder Scrolls-Spielen ist oder in sehr vielen auch so sandboxigeren Spielen, ich cheese es dann auch, um Gegner zu besiegen, die noch viel zu mächtig für mich sind. Also wenn dann irgendwie das Spiel sagt, Micha, geh nicht in diesen Dungeon, der Nekromant da unten ist so viel stärker als du, der macht dich platt. Nein, ich gehen, kann einen Pfeil verschießen, wird er auf mich aufmerksam, läuft auf mich zu, ich gehe weg, er wird wieder unaufmerksam, regeneriert aber sein Leben nicht, ich gehe wieder hin, schieße einen Pfeil, gehe wieder weg, er läuft wieder auf mich zu, ne, entdeckt mich nicht, läuft wieder zurück, ich schieße wieder einen Pfeil und das eine Stunde lang oder so, um diesen Penner zu besiegen, weil das ist Open World für mich, Baby. Ja, weil dann, das, ich zwinge dem Spiel auf, dass es gefälligst jetzt mich da gewinnen zu lassen hat, obwohl es irgendwie halt eine Tortur ist oder ich irgendwie 400 Heiltränke trinken muss bei einem Kampf, den ich eigentlich noch gar nicht machen sollte. Aber wenn ich gehen darf, wohin ich will, dann will ich halt auch jedes mir zur Verfügung stehende Mittel nutzen, um dort der Held zu sein oder niederträchtig, je nachdem, wie ich gerade drauf bin.
So, 100%. Je nachdem, was für ein ich mache das genauso. Ich habe mich bei den Riesen wie der letzte Lurch ins Gebirge geglitscht, wo die mich nicht erreichen konnten. Habe dann richtig schön mit meinen Pfeilen so lange drauf geschossen, bis sie endlich gestorben sind. Habe mich wie der König der Welt gefühlt. Ich habe das mit einer Freundin zusammengespielt. Wir so, ja, jetzt geht's los. Okay, let's go. Oh, hier ist eine Höhle, krass. Okay, gehen wir rein. Ja! Und dann so, da ist eine Riesenspinne drin. Nein! Ich hasse nämlich Spinnen und sie auch. Und dann habe ich Skyrim erst mal 2 Tage nicht mehr angefasst, weil ich so Schiss vor diesem Viech hatte. Das war widerlich. Aber das ist Open World for you, ne?
Ich kann euch nicht verurteilen, weil ich habe auch Spielstände gehabt, in denen ich bis zum Geht nicht mehr gecheatet habe. Weil ich finde die Cheats in Skyrim auch so unterhaltsam teilweise. Ich habe auch einen Spielstand gehabt, wo ich nur im God-Mode rumgelaufen bin und die ganze Zeit mit dem Anti-Kollisions-Cheat einfach durch Wände geglitscht bin und mir die ganzen Out-of-Bounds-Level angeschaut habe. Und es gibt ja auch zum Beispiel, ich habe auch ganz viel NPCs wiederbelebt per Cheat. Gab es auch eine ganz furchtbare Geschichte, weil da gibt es diese eine Quest, wo man 2 Söhne einer Familie im Kampf unterstützen soll, weil die angegriffen werden. Und du gehst dann zu diesem Kampf und es besteht die Option, dass beide überleben oder dass einer stirbt oder dass beide sterben. Und leider ist im Kampf einer gestorben und ich wollte das halt nicht akzeptieren und habe ihn per Cheat wiederbelebt. Aber das Questlog ist immer noch davon ausgegangen, dass er tot war. Er ist trotzdem wieder gespawnt und es war alles in Ordnung und er ist davon ausgegangen, es hat alles geklappt. Das heißt, ich bin mit beiden wieder zurück zu der Familie gelaufen und meinte, jo, lief alles richtig gut. Und der Vater nur so, oh nein, mein Sohn, er ist tot. Aber sein Sohn stand direkt vor ihm und war so, Vater, ich bin direkt hier. Und das war eine furchtbar unangenehme Situation für alle Beteiligten. Und sein Vater geht heute noch davon aus, dass er verstorben ist. Dabei lebt er und steht direkt vor ihm. Furchtbar. Also Cheats in Skyrim kann ich empfehlen.
Das ist eine richtige Medium-Sache. Du redest mit den Toten einfach. Dein Sohn möchte dir eine Nachricht zukommen lassen.
Hier ist auch eine schöne Geschichte im Chat. Du bist der Held von Skyrim, der Erzmagier, der Chef der Kompagnons, stolzierst in deiner Daedra-Rüstung durch die Gegend, aber dann gibt es immer noch so einen Banditen, der drauf ist wie, ich mach dich jetzt kalt. Ja, aber selber schuld, der Bandit, würde ich sagen. Dann irgendwann ist es ja dann halt auch Power Fantasy. Wenn du nur noch so vom Pferd, also in meinem Fall nicht, aber es passt besser jetzt einfach ins Bild, vom Pferd steigst und jemanden einfach, der dir dumm kommt, in einen Abgrundfuß rodarst, ja, einfach so im Vorbeigehen und dann wieder aufs Pferd und pfeifend deiner Wege reitest. Auch das ist Skyrim für Sie, meine Damen und Herren.
Dann ja, aber andersrum gibt's ja dann auch wieder Leute, die dich nicht angreifen und sagen, hier, ich hau dir aufs Maul, obwohl du richtig krass aussiehst, sondern es gibt ja auch Leute, die schauen dich dann an mit deinen 2 brennenden Streitäxten auf dem Rücken und deinem Iro und deiner Kriegsbemalung und sagen, ich bräuchte richtig dringend 5 Käseräder. Könntest du mir die vielleicht irgendwie vom Einkaufen mitbringen und noch 1 Liter Milch? Und man ist so, ich habe wirklich Wichtigeres zu tun gerade.
Aber du machst es dann natürlich.
Ich finde das immer nett.
Natürlich mache ich's.
Ja, aber ist ja auch gemein, also wenn die Person da 5 Käseräder will, finde ich es auch völlig legitim, dass sie sagen, ja, sicher, ja. Ein Held, ja, natürlich. Held zeichnet sich nicht nur durch große Drachenbekämpfung auf, er hilft auch meiner Omi mit dem Käse, ne?
Ja, oder auch, wenn du mit deinem fancy neuen Elfenschwert, das du gefunden hast und total Magie verzaubert mit irgendwie Eis und sonst was, in eine Siedlung gehst und da steht eine Stadtwache und sagt, ein Elfenschwert? Für ein richtiges Schwert hat es wohl nicht gereicht. Ich denke so, Kumpel, ja, ich meine, du stehst hier den ganzen Tag in der dummen Stadt, hast mal einen Pfeil ins Knie bekommen, aber ich, und jetzt machst du mich ja von der Seite an, Und wenn ich sie schlage, kriege ich eine Bounty oder ein Kopfgeld und werde dann auch noch gejagt. Toll. Danke, Regierung frech. Von Skyrim. Ja, freche Stadtwachen. Das ist auch Skyrim.
Gibt schon einen Grund, warum nicht alle mit der Regierung einverstanden sind, ne? Habt ihr euch
übrigens von der Fremdenfeindlichkeit der Sturmmäntel?
Ja, mein Gott. Ich glaube, ich habe das von meinem Papa, hat das auch bis zum allerletzten, alles gemacht. Und dann erst überlegt, okay, wem schließe ich mich an? Weil ich finde, ich möchte mich keinem von beiden anschließen. Ich hebe mir das immer bei jedem Durchgang. Das ist immer das allerletzte, was ich mal weit denke. Ihr seid beide scheiße. Irgendwie.
Ja. Ja,
aber das kannst du doch auch.
Das Imperium. Aber auch nicht wirklich.
Ja, ich kann mich doch am Ende von der Quest verloren. Ja, aber dann verliere ich ja so ein bisschen. Ich will das ja schon irgendwie zu Ende führen. So. Und das ist dann für mich nicht so richtig zu Ende. Das ist eher so, okay, ich nehme die Option, wo ich irgendwann der allein lebende Typ im Wald bin, der ein Eichhörnchen allen Namen gibt. So nach dem Motto, nicht der dabei
ja. hält. Da sprichst du aber auch was an, was der Kollege Heiko Klinge neulich im Podcast kritisch angemerkt hat, wo er meinte, so ein Spiel wie Skyrim lässt ihn ja einfach alles sein. Weil er kann der Chef der Magiergilde, der Kriegergilde, der Attentätergilde, er kann der Held der Sturmmäntel oder halt der Imperialen sein. Er kann in dieser Welt jede nur denkbare Karriere bis zu ihrem Ende führen und natürlich selbst mit dem DLC dann das Drachenblut sein, was auch auf Drachen reitet, was ich immer ein bisschen albern fand. Da sind sie ein bisschen drüber gegangen, finde ich. Und noch ein Vampirlord oder ein Werwolf-Lord. Und ihm ist es zu beliebig, weil er meinte, dann lieber konsequent auch Entscheidungen treffen und Dinge auch mal ausklammern. Wenn du halt dann Chef der Kriegergilde bist oder Chefin, dann kannst du halt nicht auch in die Magiergilde eintreten. Und ich sage, absoluter Horror, weil genau das, was du gerade gesagt hast, AK, dann könnte ich ja Quests verpassen. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Ich mache mir doch keine möglichen Questpfade zu in so einem Spiel. Dann würde ich nie eine Entscheidung treffen. Ich würde immer nur da sitzen und sagen, ja, aber wenn ich jetzt deiner Kriegergilde zusage, dann kann ich ja nicht meine Magiergilde und umgekehrt. Leute, ich muss noch nachdenken. Ich rufe euch an. Also, das wäre unvorstellbar für mich.
Aber deswegen hatte ich auch für alle Spieldurchläufe, die ich potenziell machen wollte, eigene Charaktere.
Ja.
Also, das war mir auch wichtig, weil ich bin dann zu sehr Rollenspieler, als dass ich so eine zu sehr overpowerte Fantasie lebe. Sondern ich habe dann, wie gesagt, einen Charakter speziell, um die Magierakademie durchzuspielen und vielleicht noch Quests, die dazu passen. Und speziell, um dann richtig krass in Magie zu werden. Dann habe ich speziell einen Charakter, der in die Diebesgilde eintritt und speziell einen Charakter, der Kohlbauer wird. Aber das ist eine andere Geschichte. Und ich habe halt wirklich für alles einfach dann eigene Charaktere gehabt. Gut, ich glaube nicht bei meinem ersten Durchlauf. Ich glaube, mein erster, da habe ich auch alles rausgeholt, was ging. Aber danach habe ich versucht, Geschichten zu spielen eigentlich.
Das finde ich super spannend.
Ich habe zu viel Anime geguckt.
Das finde ich auch spannend. Aber diese zu Rollenspielen und sich halt auch immer neue Charaktere auszudenken und zu überlegen, wie würde sich die Person, die ich jetzt spiele, logisch durch diese Welt bewegen und was würde ich jetzt tun? Keine Ahnung, ne? Dann gibst du dir halt selber so eine Hintergrundgeschichte, so wie man es ja auch im Pen and Paper macht. Ich bin Straßenkind, ich bin irgendwie in der Gosse groß geworden, ich bin streitlustig, aber gleichzeitig schütze ich die Armen und sowas und handelst danach. Das finde ich total mega spannend, habe ich nie gemacht. Weil ich bin immer exakt der gleiche Charakter in jedem Elder Scrolls Spiel seit Morrowind. Und das ist immer so ein Dunkelelfen-Nahkampf-Magier-Typ, der alles macht, was ihm irgendwie vors Schwert oder vor den Flammenstoß kommt. Ich spiele nie mehrere Charaktere und ich denke mir auch nie so, ich weiß nicht, da ist mir das Rollenspiel irgendwie nicht so im Blut. Ich denke mir nie so, okay, was passt jetzt eigentlich zu der Person, die ich bin, sondern ich bin halt irgendwie immer dieser Dunmer-Typ, der halt so durch die Welt wandert, wie es seiner Nase gerade passt. Immer Dunmer.
Ist das bei euch auch so ein Ding, dass ihr immer den gleichen Namen in Rollenspielen habt? Habt ihr auch so den einen Fantasy-Namen, den ihr immer für Rollenspiele benutzt?
Horst.
Ja, klar. Wäre mein erster Tipp gewesen.
Aber wie heißt denn Anna Horst?
Ich heiße immer Gräulich. Immer schon.
Okay.
Das ist kein Fantasy-Name eigentlich. Nutzt du unterschiedliche Namen für deine Charaktere?
Ja, schon. Aber ich habe den einen Basisnamen, den ich immer für meinen ersten Charakter eigentlich nutze. Das ist auch eine richtig kitschige Geschichte, wo der herkommt. Ich heiße nämlich immer Jillian in Fantasy-Rollenspielen, was einfach nur ein Name war, den ich mal gelesen habe in einem so Zeichenbuch für so ein Fantasy-Zeichenbuch. Ich glaube sogar von diesem bekannten Zeichenbuchautor Christopher Hart, der damals in den 90ern, 2000ern alle Zeichenbücher gemacht hat. Und das war einfach nur so ein Name, den ich in diesem Fantasy-Zeichenbuch gelesen habe und habe ich nie vergessen. Seitdem heißen alle meine Rollenspielcharaktere erstmal Jillian und dann, wenn ich mir nochmal neue erstelle, dann heißen die schon anders.
Ich dachte, es wäre Jillian Anderson und es wäre so eine Akte X-Hommage.
Oh ja. Naja, ja. Beides 90er, passt schon.
Ja, das stimmt. Fox.
Also bei mir.
Ja, wäre auch nicht schlecht.
Bei mir heißen alle Horst. Manchmal Horstinchen, aber meistens Horst. Und das führt auch dazu, manche Menschen werden auch wütend auf mich. Es gibt einen Kollegen bei uns, mit dem ich manchmal zusammen online spiele, der sagt, wenn du dich jetzt wieder Horst nennst, das passt überhaupt nicht ins Setting. Nimm dir doch einmal einen anständigen Namen. Die werden dann richtig wütend. Aber ich mag das. Mein Auto hieß auch so. Ja, es ist einfach, Horst ist einfach besser. Ja. Und ich finde, in die Skyrim-Welt passt ein Horst gar nicht so schlecht.
In der Skyrim-Welt ist alles möglich.
Ja.
Da kann jeder Name gilt. Es gibt eine schöne beziehungsweise eine Geschichte, wo ich noch mitfühlen kann im Chat. Ich muss immer alle Quests machen. Wenn eine fehlschlägt, dann muss ich neu laden, sonst fühle ich mich schlecht. Dinge liegen lassen geht gar nicht. Da werde ich auch nie mit den neuen Assassin's Creed Spielen fertig. Ja, absolut. Absolut. Ja. Leprechaun 87, total richtig. Sachen offene, also in Elder Scrolls ist es nicht so, da gibt's ja das so in der Form nicht, aber offene Einträge im Questlog, das Schlimmste, was es gibt, kann ich nicht haben. Habe ich jetzt gerade wieder gehabt, als ich Lost Ark gespielt habe und so, ja, genau, es ist die ganze, ich habe irgendwie so eine dumme Schatzkarte gefunden von einem Gebiet, das ich schon längst erledigt hatte. Ich musste irgendwann zurückgehen und diesen Schatz hieben, weil ich es nicht ertragen konnte, diese Karte zu besitzen. Man ist manchmal schon ein bisschen komisch. Was mich interessieren würde jetzt vielleicht noch für die letzten Minuten dieses Streams, ist, was mögt ihr an Skyrim denn nicht? Also weil, ne, es war ein fantastisches Spiel, es war ein Meilenstein, es hat Open World sehr populär gemacht, aber gibt es Dinge für euch, wo ihr sagt so, ja, aber irgendwie hat es mich nicht erreicht oder irgendwie war Skyrim kein Spiel einfach für mich, weil es auch viel zu sehr Actionspiel war und zu wenig Partyrollenspiel, was ja auch was Beliebtes sein kann, so Baldur's Gate oder so in die Richtung. Ha, die KI. Ja, da lese ich schon. Die KI, die kaum vorhandene Hauptstory. Ja, okay. Skyrim hat KI? Das, ja, das ist mir neu. Aber stimmt.
Nee.
Ja.
Ich mag auch die Dungeons gar nicht in Skyrim. Ich kriege richtig schlechte Laune, wenn ich in Skyrim in Dungeon gehen muss. Also, weil die ja wirklich alle gleich aussehen und wahnsinnig uninspiriert sind. Also, ganz, ganz furchtbar. Ich muss sagen, in Oblivion waren die Dungeons an sich zwar auch nicht besser, aber bei Oblivion habe ich noch viel bessere Erinnerungen an generell gute Quests. Und Skyrim hat auch coole Quests, aber ich habe Skyrim sehr viel mehr genossen durch die zufälligen Sachen, die passiert sind, als primär durch Quests. Und vor allem die Dungeon-Quests. Also, die sind mir wirklich irgendwann zum Hals rausgehangen.
Ja, ey, fühle ich komplett mit. Ja, bei Skyrim merkst du so schnell einfach diese einzelnen Dungeon-Bausteine, immer die gleichen Trauge-Gräber, die dann irgendwie da an den Wänden aufgestapelt sind und sowas. Bis du dann in diese Schwarzweite kommst zum ersten Mal. Mhm. Das war so mein Erweckungsmoment damals auch im Test. Moment mal, okay, es ist eine Höhle, aber die sieht aus wie keine andere Höhle im Spiel. Mit diesen funkelnden Punkten an der Decke, diesen Riesenpilzen, die sich über Ruinen wölben, dieser künstlichen Sonne da unten. Also das war dann der Moment, wo ich dachte, wow, okay, cool. Cool überrascht, Bethesda.
Ja, wobei, und dann kriegst du ja auch mit den Falmer noch ein ganz neues Volk plötzlich präsentiert, was ja einfach so ehemalige Elfen sind, die in der Dunkelheit gelebt haben und dadurch blind geworden sind und ganz weiße Haut bekommen haben und zu so Monstern. dann geworden sind. Und das ist so spannend. Also allein das Konzept, dass unter der Open World von Skyrim noch eine weitere Open World existiert, von der du einfach im besten Falle ewig nichts wusstest, bis du dahin gekommen bist, ist so ein abstruses Konzept, was es eigentlich in keinem anderen Spiel gibt.
Ja, ja. Es gibt noch ein paar Enttäuschungen im Chat. Unter anderem, ich war zu Beginn von Skyrim enttäuscht, weil es einfach keine Konsequenzen und nur noch seichte Rollenspielelemente gab. Ne, haben wir schon ein bisschen besprochen, komplex war es nicht. Also verstehe ich auch, die Entscheidungen in der Geschichte sind jetzt auch nicht wirklich tiefgreifend oder so, also im Vergleich zu einem Witcher oder sowas. Dann finde ich auch sehr spannend, mich erschlägt die Menge an Content. Ich würde nie fertig werden, trotz Myriaden an Spielstunden und das Skalieren der Gegner. Wobei die gar nicht in Skyrim so sehr skaliert sind, zumindest nicht so krass wie in Oblivion, wo du ja dann irgendwie in Level 1 Bergwerk gegangen bist mit Level 60 und dann waren da halt irgendwie Feuergolems drin oder sowas. In einem Bergwerk. Ha, und wenn du halt mit Level 1 reingegangen bist, waren es halt Ratten. Okay, ja, also ganz so schrecklich war es nicht, aber ja, und die Story wird natürlich oft genannt, weil die in Elder Scrolls, also zumindest in den neueren Elder Scrolls, Daggerfall ist da ein bisschen eine Ausnahme, da war es komplexer, aber in den neueren Elder Scrolls Spielen ist es halt doch immer so, du bist die Auserwählte, ziehe hin und rette dies, die Welt und Himmelsrand und erschlage die Drachen.
Also ich muss sagen, ich komme mit allem aus. Ich komme mit diesem Nahkampfsystem aus, was manchmal richtig schnurz ist. Ich komme damit aus, dass ich keinen Gegenstand einfach nur dahin legen kann, wo ich den genau liegen haben will. Ich habe mal versucht, ein Schuhregal zu machen, weil ich habe Fashion Skyrim gespielt. Ja, ich habe mir eine schöne Frisur ausgesucht und ich habe meinen Helm unsichtbar gemacht. Ich habe mir ein Diadem verzaubert, damit das genauso gut ist wie jeder Helm, damit man meine Frisur sehen kann. Ewig gebraucht, Schuhregal fertig gemacht. Und dann habe ich, glaube ich, aus Versehen geschrien, das ganze Schuhregal kaputt. Ich habe es nie wieder angefasst, hat mich furchtbar fertig gemacht. Aber das, was mich am meisten nervt an Skyrim, was auch überhaupt nicht schlimm wäre, meiner Meinung nach, das Spiel würde nichts verlieren, wenn es das nicht hätte, sind diese blöden Spinnen. Die brauchst du nicht. Jedes Action-Fantasy-Rollenspiel hat, mach mal einen Spinnenfeind. Nee, es braucht keine riesigen Spinnen. Die sind sowieso unlogisch. Ihr habt doch schon Drachen. Müssen da auch noch Spinnen rein? Ich finde, nein.
Und jetzt kommt der erste Trailer zu Elder Scrolls 6. Und es sind einfach riesige Spinnen, die diese Welt bedrohen, statt Drachen. Ja, Todd Howard hat das jetzt gehört und denkt sich. Ja. Aber ich muss sagen, du hast echt die besten Geschichten. Fashion Skyrim.
Das ist verletzend, Micha. Ja. Das ist verletzend, aber wahr.
Du hast die anderen besten Geschichten. Ich erzähle immer nur das Gleiche. Nein, ich habe wundervolle Geschichten. Was? Skyrim, ich könnte den ganzen Tag über Skyrim reden, einfach, oder nicht mal reden, sondern zuhören auch, was andere erzählen, weil es einfach so, ja, so viel Verrücktes gibt aus diesem Spiel. So toll.
Aber wisst ihr, was das Traurige daran ist? Wir sind schon vorbei mit unserer Zeit, die wir uns eingeplant hatten für unseren Podcast. Das heißt aber nicht, dass wir nicht später nochmal podcasten können. Ja, denn der GameStar-Podcast erscheint ja glücklicherweise jede Woche. Das heißt, wenn ihr GameStar Plus habt oder wenn ihr Spotify habt, dann iTunes auch, könnt ihr es ja auch einfach da weiterhören. Und dann schreibt ihr einfach Micha, ja, oder Geraldine, sagt, hey, wir möchten gerne noch ein bisschen mehr Skyrim holen, hol mal die Leute nochmal ran, ich will nochmal ein bisschen, bitte. Ich wette mit euch, das geht auf jeden Fall klar. Aber jetzt muss ich mich leider von euch verabschieden. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mit uns ein bisschen über Skyrim zu sprechen. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, den Podcast-Hörern ein herzliches bis nächste Woche.